Wenn Gemeinden schwächer werden, Leiter isoliert sind und mancher still und leise auf Distanz geht, fühlt sich der Glaube schnell bedroht an. Genau in eine solche Situation hinein schreibt Paulus seinen letzten Brief an Timotheus, nicht aus einer komfortablen Studierstube, sondern aus dem Gefängnis, um zu zeigen, dass Gottes Leben und Gnade stärker sind als jeder Trend des Niedergangs. Göttliches Leben als unerschütterliche Grundlage. Paulus öffnet den zweiten Brief an Timotheus mit einem stillen, aber mächtigen Fundament. Er ist ein Apostel Christi Jesu durch den Willen Gottes nach der Verheißung des Lebens, das in Christus Jesus ist. Während um ihn herum Gemeinden erkalten, Mitarbeiter sich abwenden und er selbst in einem abgelegenen Gefängnis sitzt, richtet er den Blick auf etwas, das keiner Statistik und keinem Trend unterliegt, ein verheißenes Leben, das in Christus ist. Dieses Leben ist nicht nur länger als unser irdisches Dasein, es ist anderer Art, unerschaffen, unverderblich, aus Gott selbst hervorgegangen. Wo alles Sichtbare wankt, beruft Paulus sich nicht auf seine missionarischen Erfolge, sondern auf dieses Leben, das ihn trägt und bestimmt. Die Verheißung des Lebens ist für ihn kein frommer Zusatz, sondern der Rahmen seines Apostelamtes, der Raum, in dem er denkt, leidet und hofft. Dieses Buch wurde in einer Zeit geschrieben, als die durch den Dienst des Apostels in der Heidenwelt gegründeten Gemeinden in einen Zustand des Verfalls geraten waren und der Apostel selbst in einem abgelegenen Gefängnis festgehalten wurde. Viele hatten sich von ihm abgewandt und ihn verlassen, sogar einige seiner Mitarbeiter. Das war eine entmutigende und enttäuschende Situation, besonders für seinen jungen Mitarbeiter und geistlichen Sohn Timotheus. Deshalb bestätigte er gleich zu Beginn dieses ermutigenden, stärkenden und festigenden Briefes Timotheus gegenüber, dass er ein Apostel Christi sei, nicht nur durch den Willen Gottes, sondern auch gemäß der Verheißung des Lebens, das in Christus ist. Das bedeutet, dass die Gemeinden verfallen können und viele der Heiligen in Untreue zurückfallen mögen, das ewige Leben jedoch, das göttliche Leben, das unerschaffene Leben Gottes, von Gott in seinen heiligen Schriften verheißen und dem Apostel wie auch allen Gläubigen gegeben, für immer dasselbe bleibt. Darum kann er im selben Brief sagen, doch der feste Grund Gottes steht und hat dieses Siegel, der Herr kennt, die sein sind, und jeder, der den Namen des Herrn nennt, stehe ab von der Ungerechtigkeit. Die Gemeinde mag verfallen, Formen können sich leeren, Menschen können sich abwenden, aber Gottes Grund steht. Dieser Grund ist letztlich Christus selbst mit dem in ihm verankerten göttlichen Leben. Wer in diesem Leben gegründet ist, ist nicht abhängig vom geistlichen Klima seiner Umgebung. Ein ganzer Kreis kann lau werden, und doch bleibt in der Mitte ein unsichtbarer Kern lebendig, weil Gott die Seinen kennt und sein Leben in ihnen nicht widerruft. Dieses Leben hat seine Macht darin erwiesen, dass es den stärksten Gegner überwunden hat. Von Christus heißt es, dass er Mensch wurde, damit er durch den Tod den vernichte, der die Macht des Todes hat, das heißt den Teufel. Der Tod ist nicht nur ein biologisches Ende, sondern eine Macht, die zerstört, trennt, aushöhlt. Im geistlichen Sinn zeigt sich diese Macht überall dort, wo das, was Gott einmal gewirkt hat, zu zerfallen beginnt. Dass Christus den Tod außer Kraft gesetzt hat, bedeutet darum mehr, als dass wir einmal auferstehen werden, es heißt, dass in ihm ein Leben erschienen ist, das stärker ist als jede Form von Verfall, persönlich wie gemeindlich. Wo dieses Leben Raum bekommt, verliert der Tod seine Herrschaft, seine lähmende Deutungshoheit über Situationen und Geschichte. Paulus bezeugt an anderer Stelle, dass dieses Leben nicht nur unser innerstes Wesen berührt, sondern eine Bewegung in Gang setzt, die bis in unseren physischen Leib reicht, und wenn der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus von den Toten auferweckt hat, durch seinen Geist, der in euch wohnt, auch euren sterblichen Leibern Leben geben. Was heute in unserem Geist als leise, aber reale Lebendigkeit beginnt, ist die Vorwegnahme einer kommenden Unvergänglichkeit. Der Prozess mag langsam und unscheinbar sein, doch sein Ziel ist klar, dass das Sterbliche vom Leben verschlungen wird. In dieser Perspektive verlieren selbst die sichtbarsten Zeichen des Niedergangs ihre letzte Macht. Sie bleiben ernst zu nehmen, aber sie definieren nicht den Ausgang. Paulus, ein Apostel Christi Jesu durch den Willen Gottes nach der Verheißung des Lebens, das in Christus Jesus ist. Doch der feste Grund Gottes steht und hat dieses Siegel, der Herr kennt, die sein sind, und jeder, der den Namen des Herrn nennt, stehe ab von der Ungerechtigkeit. Wer das göttliche Leben als unerschütterliche Grundlage erkennt, lernt, die Gemeinde nicht als letzten Halt, sondern als kostbaren, aber gefährdeten Raum zu sehen, in dem Christus selbst der eigentliche Halt bleibt. So entsteht ein stiller Mut, den Verfall wahrzunehmen, ohne zu verzweifeln, und zugleich an einem inneren Ort zu leben, an dem Gottes unveränderliches Leben schwerer wiegt als alle sichtbaren Veränderungen. Innere Stärkung, reines Gewissen, ungeheuchelter Glaube und starker Geist. Neben dem großen Horizont des ewigen Lebens richtet Paulus den Blick auf etwas sehr Innerliches und Konkretes, sein Gewissen. Er schreibt, ich danke Gott, dem ich von meinen Vorvätern her in einem reinen Gewissen diene, während ich dich in meinen flehentlichen Bitten Nacht und Tag unaufhörlich im Gedächtnis behalte. In einer Zeit, in der vieles um ihn herum unklar, zwiespältig und von Rückzug geprägt ist, bleibt dieser eine Punkt klar, sein Dienst geschieht vor Gott in einem Gewissen, das nicht von bewusster Unaufrichtigkeit und doppelten Motiven belastet ist. Ein reines Gewissen ist nicht das Privileg makelloser Menschen, sondern die Frucht des Erbarmens Gottes und des Lichtes, das er schenkt. Wo dieses Licht angenommen wird, können verborgene Mischungen ans Licht kommen, und das Gewissen wird gereinigt. Gerade wenn äußere Strukturen brüchig werden, wird dieses innere Organ entscheidend dafür, ob ein Mensch mit dem allgemeinen Niedergang abgleitet oder innerlich bei Gott bleibt. In Vers 3 sagt Paulus, ich danke Gott, dem ich von meinen Vorfahren her in reinem Gewissen diene, wie ich unablässig deiner gedenke in meinen Bitten Nacht und Tag. Dienen bedeutet hier, Gott in seiner Anbetung zu dienen. Paulus folgte den Fußstapfen seiner Vorfahren und diente Gott in einem reinen Gewissen. In einer Zeit des Verfalls ist ein reines Gewissen, ein von jeder Beimischung gereinigtes Gewissen, nötig, wenn wir Gott dienen wollen. Dieses reine Gewissen ist bei Paulus eng verbunden mit einer langen Linie des Dienens von meinen Vorvätern her. Er steht in einer Geschichte, doch er ruht sich nicht auf ihr aus, sondern lässt sie in ein Jetzt vor Gott hineinreichen. In dieser Haltung schreibt er an Timotheus, dessen eigener Glaube ebenfalls in einer Geschichte steht, denn ich habe mich erinnert an den ungeheuchelten Glauben in dir, der zuerst in deiner Großmutter Lois und in deiner Mutter Eunike wohnte, und ich bin überzeugt, auch in dir wohnt. Dieser Glaube lebt nicht von äußeren Rollen oder Erwartungen, er ist ungeheuchelt, echt, durch Höhen und Tiefen hindurch bewährt. Er trägt die Handschrift derer, die vor Gott gelebt und gekämpft haben, und ist doch persönlich neu. In Zeiten des Verfalls sind solche stillen, gewachsenen Glaubenslinien ein unschätzbares Gegengewicht zu kurzfristigen Strömungen und lauten Stimmen. Zu reinem Gewissen und ungeheuchelten Glauben tritt bei Paulus noch eine dritte innere Wirklichkeit hinzu, ein von Gott gegebener starker Geist. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Feigheit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und des nüchternen Sinnes. Die Situation könnte Anlass genug sein, sich zurückzuziehen, das Zeugnis zu relativieren, leidige Themen zu umgehen. Doch Paulus erinnert Timotheus daran, dass im Innern etwas anderes wirksam ist, ein Geist, der Kraft hat, nicht aus eigener Anspannung, sondern aus der Gegenwart Gottes, ein Geist, der von Liebe geprägt ist, nicht von Bitterkeit, ein Geist, der nüchtern urteilt, ohne zynisch zu werden. So entsteht eine innere Statur, die nicht blindlings an alten Formen festhält, aber auch nicht aus Angst verstummt. Diese inneren Voraussetzungen bleiben nicht im Inneren eingeschlossen. In der nächsten Wendung des Briefes heißt es, so schäme dich nun nicht des Zeugnisses unseres Herrn noch meiner, seines Gefangenen, sondern leide mit für das Evangelium nach der Kraft Gottes. Ein reines Gewissen macht frei, zu stehen, wo andere ausweichen. Ungeheuchelter Glaube hält auch dann an Christus fest, wenn die Mehrheit müde geworden ist. Ein von Gott gestärkter Geist ermöglicht es, dem Evangelium verbunden zu bleiben, selbst wenn dieses Evangelium nicht mehr gesellschaftsfähig erscheint. Nicht jeder wird öffentlich exponiert wie Paulus oder Timotheus, doch jeder, der in dieser Weise innerlich geklärt ist, wird in seinem jeweiligen Umfeld einen leisen, aber deutlich spürbaren Gegenakzent zur allgemeinen Abwärtsbewegung setzen. Ich danke Gott, dem ich von meinen Vorvätern her in einem reinen Gewissen diene, während ich dich in meinen flehentlichen Bitten Nacht und Tag unaufhörlich im Gedächtnis behalte. Denn ich habe mich erinnert an den ungeheuchelten Glauben in dir, der zuerst in deiner Großmutter Lois und in deiner Mutter Eunike wohnte, und ich bin überzeugt, auch in dir wohnt. Ein reines Gewissen, ein ungeheuchelter Glaube und ein von Gott gestärkter Geist sind keine heroischen Tugenden für wenige, sondern Gottes sanfte Vorsorge, damit Menschen in schwierigen Zeiten innerlich nicht zerbrechen. Wer diese Gaben als Ausdruck seines Erbarmens erkennt, lernt, die eigene Zeit nüchtern wahrzunehmen, ohne dass Bitterkeit Wurzeln schlägt, und kann mitten im allgemeinen Rückgang in einer stillen, tragfähigen Treue zu Christus bleiben. Gnade, gesunde Worte und der innewohnende Geist als dauerhafte Vorsorge. Wenn Paulus in 2 Timotheus von Verfall spricht, bleibt er nicht bei der Diagnose stehen. Er zeichnet die Linie zurück bis in Gottes Ewigkeit hinein, Gott, der uns gerettet und berufen hat mit einer heiligen Berufung, nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem eigenen Vorsatz und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor den Zeiten der Zeitalter gegeben wurde, jetzt aber durch das Erscheinen unseres Retters Christus Jesus offenbar geworden ist. Die Gnade, von der hier die Rede ist, ist keine bloße Hilfe in schwierigen Momenten, sondern Gottes bleibende Zuwendung in Christus, die weit vor unsere Geschichte zurückreicht und doch in ihr konkret wird. Sie ist die Lebensversorgung Gottes, damit wir in einer heiligen Berufung leben können, auch wenn die äußeren Umstände dem zu widersprechen scheinen. In dieser Gnade ist der ewige Vorsatz Gottes verwoben, sein Plan, Menschen in Christus hineinzustellen, sie eins mit ihm zu machen, damit sie sein Leben und seine Stellung teilen und so inmitten einer ermüdeten Welt ein lebendiges Zeugnis sind. In 1,9-10a sagt Paulus, von Gott sprechend, der uns errettet und mit heiligem Ruf berufen hat, nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem eigenen Vorsatz und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben wurde, jetzt aber offenbart worden ist durch die Erscheinung unseres Heilandes Christus Jesus. Gott hat uns nicht nur errettet, damit wir seine Segnung genießen, sondern er hat uns auch mit heiligem Ruf berufen, mit einem Ruf für eine besondere Sache, um seinen Vorsatz zu erfüllen. Der Vorsatz hier ist Gottes Plan gemäß seinem Willen, uns in Christus hineinzustellen, uns eins mit ihm zu machen, damit wir sein Leben und seine Stellung teilen und so sein Zeugnis sein. Gnade ist Gottes Versorgung im Leben, damit wir seinen Vorsatz ausleben. Diese Perspektive ist es, die Paulus befähigt, seine Leiden nicht als Sinnlosigkeit, sondern als Teil dieses göttlichen Handelns zu deuten. Er schreibt, um dieser Ursache willen leide ich dies auch, aber ich schäme mich nicht, denn ich weiß, wem ich geglaubt habe, und bin überzeugt, dass er mächtig ist, mein anvertrautes Gut bis auf jenen Tag zu bewahren. Das anvertraute Gut umfasst alles, was Gott ihm an Evangelium, Dienst und Menschen anvertraut hat. Paulus hält es nicht mit eigener Kraft fest, er legt es in die Hände dessen, dem er geglaubt hat. So wird Gnade zur Atmosphäre seines Lebens, sie erlaubt ihm, mitten im Rückgang nicht zynisch zu werden und die eigene Berufung nicht aufzugeben. Der Blick auf jenen Tag, den Tag, an dem Christus offenbaren wird, was er bewahrt hat, relativiert die sichtbaren Verluste und schenkt ruhige Zuversicht. Zu dieser Gnade gehören auch die gesunden Worte, von denen Paulus sagt, halte fest das Vorbild der gesunden Worte, die du von mir gehört hast, in Glauben und Liebe, die in Christus Jesus sind. Gesunde Worte sind Worte, die Leben vermitteln, Christus in den Mittelpunkt stellen und den Glauben nähren. Sie unterscheiden sich von Worten, die zwar religiös klingen, aber innerlich auszehren, indem sie Angst, Streitlust oder bloßes Theoretisieren nähren. In Zeiten des Verfalls ist es entscheidend, welches Wortklima eine Gemeinde prägt. Wo gesunde Worte festgehalten und weitergegeben werden, entsteht eine geistliche Atmosphäre, in der Christus Gestalt gewinnt und ungesunde Einflüsse an Kraft verlieren. So wird die Lehre nicht zum abstrakten Korrektiv, sondern zur lebensspendenden Vorsorge Gottes, vergleichbar einem geistlichen Immunschutz gegen falsche Lehre und inneres Ermatten. Das Zentrum all dieser Vorsorge ist der innewohnende Geist. Paulus fasst es schlicht zusammen, bewahre das schöne anvertraute Gut durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Was Gott in Christus beschlossen und in Gnade geschenkt hat, was in gesunden Worten Gestalt gewinnt, wird durch den Heiligen Geist im Innern der Gläubigen bewahrt. Er ist der durch einen Prozess gegangene, zusammengesetzte, allumfassende, lebengebende, innewohnende, siebenfach verstärkte, vollendete Geist, die letztendliche Vollendung des durch einen Prozess gegangenen Dreieinen Gottes, um das ewige Teil seines Volkes zu sein, als dessen Leben, Lebensversorgung und alles. Darum bleibt die Gemeinde nicht deshalb bewahrt, weil ihre Strukturen unerschütterlich wären, sondern weil der Geist in ihr wohnt und wirkt. Er erinnert an die Gnade, macht die gesunden Worte lebendig, tröstet im Leiden, korrigiert im Verirren und zieht immer wieder zu Christus hin. Der uns gerettet und berufen hat mit einer heiligen Berufung, nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem eigenen Vorsatz und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor den Zeiten der Zeitalter gegeben wurde. jetzt aber durch das Erscheinen unseres Retters Christus Jesus offenbar geworden ist, der den Tod außer Kraft gesetzt und Leben und Unverderblichkeit ans Licht gebracht hat durch das Evangelium. Gnade, gesunde Worte und der innewohnende Geist bilden zusammen eine leise, aber tragfähige Schutzlinie gegen den Verfall der Gemeinde. Wer sie als fortlaufende Vorsorge Gottes versteht, lernt, die eigene Zeit nicht nur durch die Brille des Mangels zu sehen, sondern auch durch die Brille dessen, was Gott in Christus bereits gegeben hat und im Geist gegenwärtig hält, und findet darin eine Hoffnung, die auch unter Belastung nicht zerbricht. Herr Jesus Christus, danke, dass dein unverderbliches Leben stärker ist als jeder Verfall und dass deine Gnade uns schon vor aller Zeit zugedacht wurde. Stärke in uns ein reines Gewissen, einen ungeheuchelten Glauben und einen kräftigen Geist, damit wir in dir stehen bleiben, auch wenn vieles um uns herum zerbricht. Lass deine gesunden Worte in unseren Herzen Wurzeln schlagen und bewahre uns durch deinen innewohnenden Geist nahe an deinem Herzen. Erneuere unsere Hoffnung für deine Gemeinde und erfülle uns mit der Gewissheit, dass du dein Werk vollendest. Amen.